Guten Tag, herzlich willkommen. Thilo Baum hier mit seinem Klartext-Podcast Nummer 48 heute in 10 Schritten zum perfekten Text. Herzlich willkommen zum Podcast. Inhalte zu formulieren ist für viele Menschen eine große Aufgabe. In dieser Podcast-Folge will ich Ihnen zeigen, wie sich das ganz einfach machen lässt, also mehr oder weniger strukturiert. Ich orientiere mich dabei an meinem Checklisten-Set, das Sie bei mir bekommen, wenn Sie wollen. Es sind 10 Checklisten, die Sie zu Ihrem, sagen wir mal, perfekten Text führen. Es sind 10 Schritte von der Idee bis zum fertigen Text. Ob Sie jetzt alle Schritte brauchen, das entscheiden Sie natürlich selbst. Also vielleicht brauchen Sie den 9. Schritt nicht. Welche Sprache spricht Ihre Unternehmensmarke? Oder vielleicht brauchen Sie auch einen anderen Schritt nicht. Aber das ist erstmal egal. Aus den 10 Schritten, die ich Ihnen jetzt auch in dieser Podcast-Folge präsentiere, wählen Sie einfach die aus, die Sie brauchen. Ich stelle Ihnen jetzt kurz diese 10 Schritte vor und wenn wir alle 10 Punkte gehört haben, quasi als Übersicht, dann gehen wir zu jedem Punkt nochmal ins Detail. Schritt 1. Was ist überhaupt Ihre Botschaft? Was haben Sie zu sagen? Schritt 2. Wie planen Sie Ihren Text? Also wenn Sie wissen, was Sie sagen wollen, überlegen Sie, in welcher Reihenfolge sagen Sie was? Wenn Sie das wissen, kommt Schritt 3, nämlich die richtige Wortwahl. Wie drücken Sie sich aus, damit Sie jeder versteht? Nach Schritt 3 kommt Nummer 4, den Satzbau richtig hinzubekommen. Da geht es darum, wie sagen Sie komplizierte Dinge in einfachen Sätzen? Eine große Kunst. Punkt 5, Bürokratieabbau. Wie gelingt Ihnen eine menschliche Sprache, also eine unbürokratische, weniger technokratische, weniger förmliche Sprache? Das ist Punkt 5. Dann kommt Punkt 6, Emotionalität. Welche Sprache berührt Ihren Empfänger, Ihre Empfängerin? Wie bekommen Sie Emotionen in Ihren Text, wenn Sie das wollen? Es gibt natürlich auch rein sachliche Texte, ohne Frage. Punkt 7, Empathie. Wie holen Sie Ihren Empfänger ab? Also wie kommunizieren Sie aus Empfängersicht und setzen sein Wissen voraus statt Ihres als Absender oder Absenderin? Punkt 8, wie gelingt eine möglichst positive Sprache? Das steht unter dem Stichwort angenehm, also eine angenehme Sprache, die keine negativen Assoziationen weckt, sondern eben positive. So, und wenn Sie das fertig haben, gucken Sie auf Punkt 9. Hier geht es ums Branding. Welche Sprache spricht Ihre Unternehmensmarke? Schließlich Punkt 10. Überschriften. Wie gelingen Ihnen perfekte Headlines und Sublines? Kommen wir zum ersten Schritt. Was haben Sie zu sagen? Viele Menschen sind sich ja sicher, was sie zu sagen haben und schreiben es einfach hin oder sprechen es aus. In E-Mails, in anderen Texten oder wie auch immer, mündliche Kommunikation. Doch Vorsicht, es geht nicht unbedingt darum, was wir zu sagen haben. Es geht vielmehr darum, was ankommen soll. Wenn Sie überlegen, was Sie sagen wollen, dann unterwerfen Sie Ihre Kommunikation bitte immer einem Ziel. Ob das eine Vorstandsvorlage ist oder eine Pressemitteilung oder eine E-Mail an einen Kollegen, dass Sie sich zum Mittagessen treffen. Das Ziel muss klar sein. Sie sollten sich darüber klar sein, was Ihr Gegenüber jetzt tun soll. Es ist das Ziel, dass er versteht. Es ist das Ziel, dass er Sie anruft. Irgendein konkretes Ziel haben Sie mit Ihrer Botschaft verknüpft. Es gibt sehr viele verschiedene Ziele. Sie können also eine Botschaft als Appell formulieren. Sie wollen, dass jemand etwas tut. Sie wollen eine prinzipielle Verhaltensänderung bewirken oder einen Nutzen stiften. Also Sie möchten mit Ihrer Botschaft jemandem helfen. Sie wollen einen Schmerz lindern. Vielleicht wollen Sie auch einfach unterhaltsam sein oder möglicherweise ist das Ziel, dass Ihr Gegenüber eine Erkenntnis gewinnt, die möglicherweise spannend oder interessant ist. Ein Beispiel habe ich für Sie auch. Also wenn ich aus meiner Sicht überlege, was ich zu sagen habe, dann sage ich möglicherweise, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bitte wenden Sie ab sofort die folgende Software an. dann habe ich quasi aus meiner Sicht kommuniziert, aber ich habe ja ein Ziel. Ich möchte, dass die Kollegen diese neue Software verwenden und deswegen kann ich es natürlich auch anders verpacken. Ich kann dann zum Beispiel sagen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bitte wenden Sie ab sofort die neue Software an. Dadurch erleichtern Sie sich Ihre Arbeit. Oder liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine neue Software implementiert. Es gibt eine gewisse Übergangszeit. Ab Januar ist nur noch die neue Software aktiv. Bitte denken Sie sich jetzt rein. Es ist eine Software, die Ihnen beim Arbeiten hilft. So, dann habe ich aus der Sicht meines Empfängers formuliert, dass er die neue Software anwenden soll, die ich erstmal nur implementiert habe. Also, welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Kommunikation? Und vor allem, was bedeutet Ihre Botschaft aus Sicht Ihrer Empfänger? Dann kommen wir zum Schritt 2, so planen Sie Ihren Text. Wenn Sie das vertiefen wollen, empfehle ich Ihnen nochmal Folge 15 zu hören aus dem Klartext-Podcast. Da gehe ich ein bisschen detaillierter darauf ein. Hier in diesem Rahmen erlauben Sie mir eine kleine Zusammenfassung. Das Prinzip lautet: Erst sammeln Sie alle Aspekte, die zum Thema gehören. Ich nutze dazu Post-its oder Karteikarten. Es gibt aber auch gute Software dafür. Prima Programme, meinetwegen irgendwelche Mindmap-Geschichten. Wichtig ist, dass Sie erstmal alle Gedanken sammeln, die zu Ihrem Thema gehören. Streichen kann man immer noch, also schreiben Sie erstmal alles auf, jeden Punkt. Das machen Sie, indem Sie überlegen, was ist denn die naheliegende Frage? Naheliegende Fragen werfen sich sehr oft auf. Wenn ich sage, okay, treffen wir uns um 12.30 Uhr zum Mittagessen, dann wirft sich die Frage auf, ja, wo denn? Beim Asiaten wie letzten Mittwoch oder beim Italiener oder in der Firmenkantine? Also die Frage, wo treffen wir uns, gehört sozusagen auch auf einen einzelnen Zettel, sodass Sie, bevor Sie Ihre Botschaft formulieren, sicher gehen, dass Sie alle Aspekte überhaupt bedacht haben, die in Frage kommen für Ihre Botschaft. So, und wenn Sie diese Sammlung zusammen haben, dann gucken Sie mal kritisch drüber und dann streichen Sie alles, was Ihren Empfänger nicht interessiert oder was Ihnen vielleicht nichts angeht. Die Information, in welchem Restaurant Sie sich treffen, die bleibt allerdings drin, denn die ist natürlich aus der Sicht Ihres Empfängers relevant. So, jetzt haben Sie übrig die Punkte, aus denen Ihre Botschaft dann besteht. Jetzt geht es um die Reihenfolge. Sie gucken erstmal, was gehört denn so ungefähr zusammen, dann packen Sie die Punkte zusammen, die thematisch miteinander verwandt sind und dann im letzten Schritt sortieren Sie diese Aspekte. Das heißt, Sie haben am Schluss eine lineare Abfolge von Post-its, von Gedanken, von Ideen, von Aspekten und das ist dann die Reihenfolge Ihrer Botschaft. Wenn Sie einen Call to Action haben, also bitte sag mir Bescheid oder bitte schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen, dann ist das ein Call to Action, der gehört natürlich an den Schluss. Ja, okay. So, jetzt gibt's einen Trick beim Textplanen. Ich überlege, wenn ich meine Texte plane, nicht, was ist der Punkt 1, was ist Punkt 2, was ist Punkt 3, sondern ich überlege erst, was ist der Anfang, womit fange ich an und dann überlege ich, womit höre ich auf. Also ich lege zuerst Punkt 1 fest und dann meinetwegen Punkt 9. Wenn es 9 Punkte sind. Und dann fülle ich die Mitte. Kommen wir zu Schritt 3. Es geht um die richtige Wortwahl. Wenn Sie Ihre Botschaft adressieren, dann haben Sie einen Empfänger, der möglicherweise nicht so viel weiß wie Sie. Das passiert. Also wenn Sie unter Experten untereinander kommunizieren, dann kann es klappen. Also wenn Sie sagen, unter Chemikern verstehen wir das Wort Ortochlorbenzylidenmalonitril völlig problemlos, dann können Sie das natürlich so kommunizieren. Sie können aber überlegen, gut, wenn ich jetzt an ein Fachpublikum mich richte, das, sagen wir mal, einen anderen Hintergrund hat, also nicht Chemiker ist, sondern vielleicht Juristin oder Ingenieur oder meinetwegen, keine Ahnung, irgendein IT-Experte, eine IT-Expertin, dann sollte ich dieses wundervolle Ortochlorbenzylidenmalonitril vielleicht in eine populäre Sprache übersetzen und einfach sagen CS-Gas oder noch einfacher Tränengas. Die Frage der Wortwahl ist ganz wichtig. Wenn Sie Wörter verwenden, die Ihr Adressat nicht versteht, dann kommt Ihre Botschaft nicht an, okay? Das Ganze betrifft natürlich nicht nur Fachbegriffe, es betrifft auch Fremdwörter. Also ich hatte zum Beispiel in einem Seminar zum Thema Kundenkommunikation, da hatten wir es mal mit einem säumigen Zahler zu tun. Also irgendjemand hat seine Rate nicht überwiesen. An der Korrespondenz haben wir gesehen, dass der Kunde, einer ziemlich einfachen Ansprache bedarf. Ja, das merkt man ja manchmal, wenn man dann E-Mails liest, wie weit eigentlich das Verständnis eines Kunden so geht. Jedenfalls haben wir dann beschlossen, dass der Begriff oder das Wort überweisen zu kompliziert ist. Also wir haben es so formuliert, wir haben dann gesagt, bitte bezahlen Sie den Rechnungsbetrag bis zum so und so vielten auf dieses und jenes Konto. Das ist natürlich nicht schön zu sagen, bitte bezahlen Sie auf ein Konto. Man sagt, wir überweisen auf ein Konto. Ja, aber ich sag mal so, es geht ja nicht darum, in Schönheit zu sterben und einen Literaturnobelpreis zu gewinnen durch die Schönheit unserer Sprache, sondern dieser Kunde soll verstehen, was wir ihm sagen wollen. Es ist ganz wichtig, dass wir Begriffe wählen, die unser Gegenüber versteht. Also überlegen Sie, mit welcher Wortwahl gehen Sie in Ihrer Botschaft auf Ihren Adressaten zu? Kapieren Ihre Empfänger überhaupt, was Sie sagen? Oder sind es zu viele Fachwörter, zu viele Fremdwörter? Übersetzen Sie mal Ihre Begriffe in die Perspektive Ihres Gegenübers und so wird plötzlich aus dem wundervollen Ortochlorbenzylidenmalonitril das profane Tränengas. Kommen wir zu Punkt 4. Wie gelingen Ihnen klare Sätze? Also wenn Sie jetzt Ihre Fachbegriffe rausgeschmissen haben, insofern Ihr Publikum sie nicht versteht, jetzt geht es darum, die Sätze so zu formulieren, dass man sie sofort kapiert. Und da habe ich für Sie eine einfache Regel. Diese Regel lautet, ob Sie 30 Wörter in einem Satz verteilen oder ob Sie 30 Wörter auf 3 Sätze verteilen mit jeweils 10 Wörtern, ist von der Länge her völlig egal. Es gibt überhaupt keinen Grund, überlange Sätze zu bilden. Bringen Sie lieber einen Gedanken nach dem anderen. Also sagen Sie nicht, nachdem der Wetterbericht für Freitag Regen vorhersagt, ändern wir das Ziel unseres Betriebsausflugs vom, Badesee auf das Schloss, sondern sagen Sie, der Wetterbericht sagt für Freitag Regen voraus. Deswegen gehen wir doch nicht zum Badesee. Stattdessen besuchen wir das Schloss. Also bilden Sie lieber 3 Sätze für 3 Gedanken als einen Satz für 3 Gedanken. Natürlich können Sie auch mal 2 Gedanken in einem Satz unterbringen und es spricht auch nichts gegen Nebensatzkonstruktionen. Aber schauen Sie eben, dass Ihre Sätze den Sinneinheiten Ihrer Botschaft so ungefähr entsprechen. Wenn Sie jetzt also Ihre Botschaft planen und Sie haben Ihre Karteikärtchen mit den Stichwörtern, dann versuchen Sie erstmal jeden Punkt möglichst in kurzen Sätzen zu formulieren. Später können Sie immer noch einen literarischen Anspruch reinbringen. Aber erstmal geht es darum, einfach zu sagen, was zu sagen ist. Und dabei gilt die Regel pro Sinneinheit ein Satz, jedenfalls ungefähr. Kommen wir zu Punkt 5, also in meinem Checklistenset ist das die Checkliste Nummer 5. Wie gelingt eine menschliche Sprache eine weniger bürokratische, förmliche Sprache? Und ich sage Ihnen hier 2 ganz einfache Punkte, die die Sprache förmlich machen oder, wenn Sie davon absehen, die sie menschlich machen. Der erste Punkt ist, bürokratische, förmliche Sprache entsteht durch Substantive, also Hauptwörter, an deren Stelle eigentlich ein Verb passend wäre. Sagen wir mal so, bürokratisch ist die Formulierung, wir führen eine Kundenbefragung durch. Da können Sie jetzt das Substantiv Befragung auflösen und sagen, wir befragen unsere Kunden. Also merken Sie, dass die Kundenbefragung, die wir durchführen, etwas distanziert wirkt, etwas formell. Wenn wir aber diese Befragung, das Substantiv Befragung zu einem Verb machen, befragen, dann wird die Sprache automatisch ein bisschen menschlicher. Wir befragen unsere Kunden. Der zweite Tipp ist, Aktivsätze zu bilden statt Passivsätzen. Über aktiv und passiv habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 8. Ich sehe gerade, dass ich auch über Substantive und Verben die Podcast-Folge 7 gemacht habe. Können Sie noch mal reinhören, wenn Sie wollen. Auf jeden Fall aktiv statt passiv bedeutet, dass wir nicht sagen, das Problem konnte gelöst werden. Denn dadurch sind wir sehr distanziert. Es wirkt sehr förmlich, weil wir auch verschweigen, wer das Problem gelöst hat. Also sagen wir nicht, das Problem konnte gelöst werden, sondern wir sagen, die Abteilung XY hat das Problem gelöst. Wenn Sie sich selbst als Akteur nicht so sehr in den Vordergrund rücken wollen, was in vielen Berufen der Fall ist, dann gibt es trotzdem keinen Grund fürs Passiv, sondern dann sagen Sie, das Problem ließ sich lösen. Dann machen Sie einfach das Problem zum Subjekt eines Aktivsatzes. Das ist ein bisschen gemogelt, aber Sie kriegen es wenigstens hin, den Zusammenhang in einem Aktivsatz zu formulieren, ohne den Täter zu nennen, also denjenigen, der das Problem gelöst hat. Also Punkt 5 oder Checkliste Nummer 5, schauen Sie, dass Ihre Sprache menschlich wird. In der Checkliste gibt es noch viele weitere Beispiele. Die wichtigsten Punkte sind Verben statt Substantive und aktiv statt passiv. Beim sechsten Punkt oder der sechsten Checkliste geht es um die Frage, welche Sprache berührt denn unsere Empfänger? Sagen wir mal Emotionalität, wie gelingt das, dass ich die Menschen dazu bewege, dass sie sich tatsächlich angesprochen fühlen? Und da möchte ich ganz kurz aufs DISC-Modell zurückkommen. Das hatte ich in meiner Podcast-Folge über das Duzen, also Nummer 47, und über das Siezen. In dieser Podcast-Folge hatte ich das schon mal angerissen. Ich will das jetzt noch mal ganz kurz aufgreifen. Also das DISC-Modell unterscheidet zwischen dominanten, initiativen, stetigen und gewissenhaften Menschen. Das ist natürlich extrem vereinfachend. Das ist sicherlich nicht der Vielfalt der menschlichen Psyche angemessen, aber wir haben eine ungefähre Orientierung. Die Frage ist, wie lebt jemand im Großen und Ganzen? Das D steht für dominant, man sagt auch, diese Menschen sind rote Typen. Das I steht für initiativ, das sind die gelben Typen. Und das S steht für stetig, das sind die grünen Typen. Und das G steht für gewissenhaft, das sind die blauen Typen. Also rot, grün, blau, gelb kann man sagen, aber sagen wir mal, bezeichnend ist dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Jetzt haben die dominanten Typen, die sind selbstbewusst, zielorientiert und ergebnisorientiert. Die brauchen eine andere Ansprache als die grünen Typen, die zum Beispiel, sagen wir mal, eher ein schönes menschliches Miteinander haben wollen. Oder die gelben Typen, die Spaß und Lust und aktionsorientiert sind. Oder eben auch die blauen Typen, die sehr korrekt und fakten- und sachorientiert sind. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Limousinen-Service verkaufen. Also das Produkt ist Limousinenservice. Dann ist die Sache die, dass sie die Leute von A nach B bringen und dass es was zu trinken an Bord gibt, dass der Fahrer ein bisschen sozial mehr drauf hat als übliche Taxifahrer, dass er auch die Stadt kennt und nicht im Navi sich blöd tippt, weil er keine Ahnung hat, wie sich die Straße schreibt. Also ein Limousinenservice, der ein bisschen mehr Niveau bringt und den wollen sie jetzt verkaufen. Dann können Sie natürlich sagen, der Limousinenservice bringt Sie mit Luxus von A nach B. Das ist das Produkt, das ist die Sache. Aber wie sprechen wir jetzt verschiedene Menschen an? Mein Vorschlag ist, der rote Typ, der auf Zielorientierung steht und auch auf ein bisschen Image und Prestige, dem sagen wir absolutes Luxusprodukt und du bist sehr schnell am Ziel, du kommst sofort dahin und du hast dabei, bist dabei sogar auch noch ein cooler Typ in der Außenwirkung. So, dann sagen wir zu I, initiativ, dem gelben Typen, sagen wir, du kannst sofort spontan losfahren, du kannst ins Grüne fahren, du kannst Spaß haben an Bord, du kannst eine Party machen in unserer Stretch-Limousine. So, dem grünen Typen, dem stetigen, sagen wir, das ist eine wunderbar stabile Art und Weise zu reisen. Wir sind da sehr sicher und wir können auch in einer Gruppe reisen und man kann in so einer Stretch-Limousine tatsächlich miteinander reden und auch Gefühle thematisieren und wir sind eine Gruppe und wir erleben uns als Gruppe. So, und den blauen Typen sagen wir, unsere Fahrer sind ausgebildet, sie haben diese und jene Zertifikate und die Rechnungen können sie steuerlich geltend machen und wir halten uns an die Straßenverkehrsordnung und Unsere Autos werden häufiger gewartet, als man sie eigentlich warten muss. Also da appellieren wir dann an Stabilität. Okay, so. Das heißt, Sie können auch in Ihrer Sprache überlegen, wie Sie Ihre Empfänger berühren. Und eine Möglichkeit ist dazu, das Diskmodell zu bemühen. Und wo ich gerade drüber rede, treffe ich die Entscheidung in der nächsten Folge, also in Podcast Nummer 49, spreche ich mal über typenorientierte Kommunikation. Ich glaube, das kann ganz spannend werden. Kommen wir zum siebten Punkt, also zur Checkliste Nummer 7. Wie holen wir unsere Empfänger ab? Es hat ein bisschen was mit dem Thema Emotionalität zu tun, um das es gerade ging beim sechsten Punkt. Aber wichtig ist der Unterschied, dass ich bei der Emotionalität, wenn ich sozusagen typenorientiert kommuniziere und die Leute ihrem naturell gemäß anspreche, dass ich dann eine andere Wortwahl suche. Ja, also der blaue Typ, der gewissenhafte, der korrekte, der konkrete, der genaue Typ, der will vielleicht vorab auch schon wissen, wie genau die Getränkekarte aussieht in unserer Stretch-Limousine und welche Snacks es da gibt und was die kosten und keine Ahnung, diese ganzen Details. Und das ist eben eine andere Information als das, was möglicherweise den gelben Typen interessiert. Das heißt, wir adressieren bei der typenorientierten Kommunikation tatsächlich unterschiedliche Inhalte. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, wie man Empfänger abholt, dann haben wir es nur zum Teil mit anderen Formulierungen zu tun, also typenorientiert. Ich würde hier einfach nur sagen, ganz egal, was für ein Typ Ihr Empfänger ist, es gibt sprachliche Methoden, mit denen wir die Menschen abholen. Die unterscheiden sich nicht so sehr nach Typ des Empfängers, sondern gehen ganz generell auf die Perspektive des Empfängers ein, weil er Empfänger ist. Um tatsächlich ein und dieselbe Botschaft aus Empfängersicht zu formulieren, statt aus Sendersicht. Mein Beispiel ist hier, wir schreiben eine E-Mail, typische E-Mail mit einem Anhang, PDF, und wir schreiben, anbei senden wir Ihnen unsere Unterlagen. Okay? Das ist eine senderorientierte Botschaft. Also wir senden und es sind unsere Unterlagen. Wenn wir jetzt aber die Perspektive unseres Gegenübers einnehmen, des Empfängers, dann stellen wir fest, ob wir etwas senden oder dieser Empfänger etwas erhält, ist in der Sache das Gleiche. Also können wir auch schreiben, anbei erhalten Sie unsere Unterlagen. Und wir können sogar noch einen Schritt weitergehen, indem wir nämlich das Possessivpronomen unsere verändern. Also wir können sagen, anbei erhalten Sie unsere Unterlagen, weil wir sagen, das ist mein PDF. Wir können viel besser sagen, anbei erhalten Sie Ihre Unterlagen. Klar geht das nicht, wenn wir es mit Originaldokumenten zu tun haben, notariell beglaubigten Zeugnissen, was auch immer, Fahrzeugbriefen. Der Punkt ist hier an dieser Stelle, Sie können Ihre Botschaft aus Ihrer Senderperspektive formulieren oder eben auch aus Empfängerperspektive. Im achten Schritt geht es um die Frage, wie Ihre Sprache angenehm wird. Ich spreche hier mal über positive Kommunikation, damit meine ich nicht die Schönfärberei. Ich meine nicht, dass wir, sagen wir mal, nichts Negatives formulieren. Die Realität bietet ab und zu Negatives und das sollten wir dann auch sagen. Das heißt, wenn jemand zu spät zum Termin kommt, dann kommt er zu spät zum Termin, da lässt sich kaum was dran rütteln. Man könnte es dann höchstens ein bisschen ironisieren und sagen, ah, der Kollege Meyer-Müller-Schulze ist mal wieder auf den Tag genau pünktlich. Klar, sowas kann man machen. Aber lassen Sie uns jetzt erstmal überlegen, ganz basal, wie funktioniert eine angenehme Sprache, eine positive Sprache? Wir sollten, da sind wir uns, glaube ich, einig, möglichst einfach kommunizieren und auch unnötige negative Assoziationen vermeiden. Oder sagen wir es positiv, wir sollten positive Assoziationen erzeugen. So, und jetzt haben Sie ein Beispiel im Text. Da steht irgendwo, eine Zahlung sei nicht zu umgehen. Okay, da haben Sie jetzt was ganz Spannendes, denn der Begriff nicht ist negativ und der Begriff umgehen ist auch negativ, etwas umgehen. Und jetzt multiplizieren Sie nicht mit umgehen und haben dann die positive Funktion, dass diese Formulierung heißt, da steht eine Zahlung bevor. Okay? Also ob ich jetzt sage, eine Zahlung ist nicht zu umgehen oder ob ich sage, eine Zahlung steht bevor oder wir sollten das bezahlen oder der Kunde soll das bezahlen, Das ist von der Sache her das Gleiche. Allerdings habe ich bei der Version, die Zahlung steht bevor, viel weniger negative Assoziationen als bei der anderen Variante. Streng genommen haben wir es hier sogar mit einer doppelten Verneinung zu tun. Also wenn Sie jetzt doppelte Verneinungen nehmen und sagen, nicht unweit von hier, kein Mensch versteht das. Also wenn Sie die Formulierung nicht unweit nehmen, wie weit ist es denn dann weg? Fangen wir mal an, mathematisch zu kürzen. Nicht unweit. Unweit ist nicht weit, okay? Also ist nicht unweit nicht nicht weit. Also kürzen sich die beiden Wörter nicht weg. Also heißt nicht unweit weit entfernt. Die Leute glauben zwar, das heißt in der Nähe, aber das ist Quatsch. In der Nähe würde heißen unweit. Sehen Sie, wie schwer es für die Menschen ist, einfach mal eine doppelte Verneinung auszurechnen? Glauben Sie mir, menschliche Gehirne können eine ganze Menge, aber da sind sie sehr langsam. Ein weiterer Tipp, um positive Assoziationen zu wecken, ist, negative Wörter zu ersetzen durch positive. Klingt jetzt kompliziert, aber das Beispiel ist ganz simpel. Ihre Leistung war gut, aber beim nächsten Mal wird es besser. Dieses kleine Wörtchen aber schränkt das Lob, Ihre Leistung war gut, komplett ein. Damit ist das ganze Lob für die Katz. Also ersetzen wir das Wort aber durch ein und. Ihre Leistung war gut und beim nächsten Mal wird es besser oder noch besser. Ebenso können Sie Wörter wie allerdings ersetzen durch wobei oder dabei, je nach Satzbau. Oder ein Wort wie obwohl, das auch eine negative Assoziation weckt, lässt sich ebenfalls meistens durch dabei ersetzen. Also schauen Sie mal, wo in Ihrer Unternehmenskommunikation haben Sie negative Formulierungen, die entweder unnötig negativ sind, weil sie einfach doppelte Verneinungen darstellen, sowas wie nicht unstrittig oder nicht unumstritten oder was auch immer. In dieser Richtung checken Sie mal bitte, was Sie da so für Formulierungen finden und dann schauen Sie gerne auch mit meiner Hilfe, Sie dürfen mich kontaktieren, diese negativen Formulierungen ins Positive zu verwandeln. Wir kommen zu Punkt 9, zur 9. Checkliste aus meinem Checklistenset. Da geht es um die Frage, welche Sprache spricht Ihre Unternehmensmarke? Ich will an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen, eine ausführliche Folge zu diesem Thema finden Sie unter der Nummer 27. Also die 27, da geht es um tatsächlich Unternehmenswerte. Hören Sie mal rein, Klartext Podcast Nummer 27. Hier in aller Kürze, wenn ein Unternehmen von sich sagt, in seinen Markenwerten, es sei dynamisch, dann verbietet sich jede statische Sprache. Es verbieten sich Schachtelsätze, es verbietet sich Passiv, es verbieten sich bürokratische Formulierungen, sondern wir brauchen dann eine dynamische Sprache, also eine lebendige Sprache, die nicht so schwerfällig daherkommt wie die Sprache einer Behörde, okay? Wenn ein Unternehmen von sich sagt, es sei innovativ, dann sollte die Sprache zeitgemäß sein. Also wir schreiben dann vielleicht in der Kundenkommunikation nicht unbedingt hierbei ist zu berücksichtigen, sondern wir schreiben dabei ist zu berücksichtigen, weil das einfach ein zeitgemäßeres Wort ist als das leicht angestaubte hierbei. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie die Sprache eines Unternehmens intolerant sein kann und einem Markenwert wie Toleranz widersprechen kann. Ich sag's Ihnen, ganz einfaches Beispiel. Wenn Ihr Unternehmen gemäß Leitbild tolerant ist, dann sollte Ihre Sprache barrierefrei sein. Dann kann es nicht sein, dass Sie in Ihrer Kundenkommunikation Begriffe verwenden, die zum Beispiel ein Fremdsprachler nicht auf Anhieb versteht, der halt in der Schule Deutsch gelernt hat. Mein Lieblingsbeispiel ist hier das Wort Bezuschussung. Wenn Sie das bürokratische Wort Bezuschussung verwenden, dann wird jeder Fremdsprachler im Langenscheid nachschlagen unter B. Während er das Wort Zuschuss versteht, Eine Bezuschussung ist exakt das gleiche wie ein Zuschuss. Es gibt überhaupt keinen Grund, Fremdsprachlern einen Stein in den Weg zu werfen, damit sie das Wort schwerer verstehen als nötig. Wenn sie also eine überfrachtete bürokratische Sprache verwenden, dann verstoßen sie gegen ihren Markenwert der Toleranz und Barrierefreiheit. Und so weiter. Gehen Sie Ihre Markenwerte durch, überlegen Sie mal, wie soll Ihre Unternehmensmarke sein? Die meisten Unternehmen haben in ihrem Leitbild stehen, dass sie menschlich sind, freundlich, zugänglich, angenehm und tolerant und vieles in der Art, aber dann haben sie eine störrische Sprache sowohl in ihrer Kundenkommunikation als auch in ihren Betriebsanleitungen und sonst irgendwo, dass es wirklich ein Widerspruch ist. Also schauen Sie, bevor Sie Ihren Text rausschicken, ob die Sprache Ihrer Botschaft, Ihrer Information, Ihres Textes tatsächlich den Unternehmenswerten gerecht wird, die Sie definiert haben. Letzter Punkt, Nummer 10, 10. Checkliste. Wie gelingt eine treffende Überschrift? Eine Überschrift bildet niemals den gesamten Text ab. Das ist eines der Grundmissverständnisse, das wir so haben. Der Laie, also ich sage mal Menschen, die jetzt nicht unbedingt redaktionell arbeiten, glaubt, er müsste alles in eine Überschrift reinstopfen, worum es geht. Das merken wir dann zum Beispiel daran, dass viele wissenschaftliche Studien endlos lange Titel haben. Eine Überschrift ist aber erstmal eine Reduktion, und zwar in aller Regel, okay? Das heißt, der erste Schritt, wenn Sie versuchen, eine Überschrift über Ihre Pressemitteilung zu schreiben oder eine Betreffzeile für Ihren Newsletter zu finden, Sie müssen immer etwas weglassen. Es wird niemals gelingen, dass Sie alles in einer Überschrift abbilden, was im Text steht. Also zuerst haben Sie den Mut zu entscheiden, was ist der Hauptaspekt. Und jetzt setzen Sie diesen Hauptaspekt in die Perspektive Ihres Empfängers. Also schreiben Sie in Ihrer Überschrift nicht aus Ihrer Sicht, was für ein tolles, neues Produkt Sie auf den Markt geworfen haben, sondern formulieren Sie den Nutzen, den dieses Produkt für den Kunden hat, aus dessen Sicht. Eine gute Überschrift transportiert den Kern, wenn Sie eine einzeilige, einfache Überschrift haben, den Kern der Botschaft. Es gibt aber auch noch schöne Kombinationen aus Haupt- und Unterüberschrift. Und da darf ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Eine gute Hauptüberschrift ist emotional, transportiert die Bedeutung Ihrer Botschaft aus Empfängersicht, also was bedeutet Ihre Nachricht für den Adressaten, die Adressatin. Und die Unterüberschrift stellt einen rationalen Kontext her oder geht ins Detail. Wir haben also auf jeden Fall eine emotionale Hauptüberschrift und eine erklärende Unterüberschrift. Nehmen wir meinen Buchtitel Schluss mit förmlich. Das ist eine Hauptüberschrift, ein Appell, eine Provokation. Und in der Unterüberschrift steht, so gelingt eine menschliche Unternehmenskommunikation. Komm zum Punkt, emotional provokant, Unterüberschrift, so drücken Sie sich klar aus, erklärend rational. Okay? Denken Sie mal in diese Richtung weiter. Sie können das natürlich auch gerne vertiefen. Mithilfe dieser Checklisten, bei der Checkliste Nummer 10, haben Sie noch viele weitere Beispiele. Also, überlegen Sie, bevor Sie Ihren Text rausschicken, bevor Sie eine Betreffzeile formulieren in Ihrer E-Mail, ob diese Betreffzeile tatsächlich den Kerngedanken auf den Punkt bringt und das aus Empfängersicht. Schreiben Sie also nicht, wir haben eine neue Software, sondern schreiben Sie, mit dieser Software vereinfachen Sie Ihre Arbeit. Das war ein Schnelldurchlauf durch mein Checklistenset. Es sind 10 Checklisten, mit denen Sie Ihre Botschaft planen können, inklusive Empfängerorientierung, typengerechter Kommunikation und Wortwahl, richtigem Satzbau und einem unbürokratischen Zugang, der am Schluss auch Ihren Markenwerten entspricht. Sie bekommen diese Checklisten bei mir unter thilo-baum.de, Thilo mit TH, thilo-baum.de/Checklisten. Es würde mich außerdem freuen, von Ihnen ein Feedback zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben, dann mailen Sie mir thilo@thilo-baum.de. Aber jetzt gehen Sie erstmal ins Netz unter thilo-baum.de/Checklisten. Holen Sie sich diese Checklisten, um diese Arbeit zu vertiefen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal kommt, wie erwähnt, eine Podcast-Folge zum Thema typenorientierte Kommunikation. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das wird. Mal schauen. Ich denke, es bringt Sie weiter. Vielen Dank und bis bald.